ARD Sounds.
Kramatorsk im Osten der Ukraine. Soldaten einer Ausbildungseinheit üben das Robben, Zielen, Angreifen, Verstecken. Doch plötzlich wird aus der Übung ernst. Ein Summen in der Luft. Wie aus dem Nichts taucht eine Drohne auf und kreist über den Köpfen der Männer. Mitten unter ihnen unser Reporter Tobias Damas. Ihr hört den Weltspiegel-Podcast heute mit Philipp Abresch. Wir helfen euch, die Welt ein Stück besser zu verstehen. Drohnenalarm in Kramatorsk. Unser Reporter Tobias Damas hat sich sehr gut vorbereitet, recherchiert und auch Sicherheitsvorkehrungen getroffen für eine ziemlich mutige Reise. In die Nähe der Front, wo ukrainische und russische Soldaten sich brutale Gefechte liefern. Und wo viele so erschöpft sind vom Krieg, von der ständigen Gefahr fürs eigene Leben, vom Summen der Drohnen, dass sie einfach nicht mehr können und abhauen, um ihr Leben zu retten. Tobias hat in der Ukraine so jemanden getroffen und davon wird er uns heute erzählen und auch davon, was er sonst noch erlebt hat. Freue mich, dass du da bist heute. Hi Tobias.
Hi Philipp, grüß dich.
Um den Krieg zu verstehen, muss man hinfahren und du bist hingefahren, nicht irgendwo hin, sondern wirklich an die Front. Ne? Nimm uns mal mit dahin. Mit welchem Gefühl bist du da ins Auto eingestiegen und dorthin gefahren?
Es waren gemischte Gefühle. Auf der einen Seite natürlich eine Anspannung, weil man nie genau weiß, was wird der Tag bringen und was wird mich da erwarten. Wir schlafen ja nicht unmittelbar in der Nähe der Front, sondern weiter zurück im Hinterland, weil es einfach sicherer ist. Das heißt, es ist auch immer eine ewig lange Anreise und dementsprechend müde war ich, weil wir schon ganz früh im Morgengrauen aufbrechen mussten, um dann morgens pünktlich dann am verabredeten Treffpunkt zu sein. Ich bin aber auch losgefahren mit dem Gefühl, jetzt endlich geht's los, weil wir fahren da ja nicht einfach mal so spontan hin, sondern das bedeutet immer viel Vorbereitung, das bedeutet viele Absprachen, viel Recherche im Vorhinein und deswegen war ich dann auch froh, dass es endlich losgeht.
Du wolltest dir anschauen, wie die Lage an der Front ist und vor allem ja auch Menschen treffen, die desertieren, richtig? Warum hat dich das Thema interessiert?
Weil es mittlerweile mehr als ein offenes Geheimnis in der Ukraine ist. Es sind wahnsinnig viele Männer, die aus der Armee verschwinden. Und das hat mich fasziniert, weil es ist nicht mehr so wie zu Kriegsbeginn, dass sich viele Männer freiwillig melden oder sogar Männer und Frauen freiwillig melden, um der Armee beizutreten. Im Gegenteil, die Armee hat Probleme, überhaupt Nachschub zu finden. Es sterben Soldaten, es werden Soldaten verwundet und die Reihen lichten sich. Und dann kommt dazu eine große Zahl, es sind Hunderttausende, von denen wir sprechen, die aus der Armee verschwinden. Das ist kein Thema, das in der Ukraine besonders populär ist oder ein Thema, auf das die Armee stolz ist. Aber genau das hat mich als Journalist natürlich auch neugierig gemacht. Was sind das eigentlich für Männer? Was bedeutet das für die Armee und warum verschwinden die eigentlich alle?
Die Front zieht sich über gut 1200 Kilometer durch den Osten und Süden der Ukraine. Russische Truppen greifen an vielen Stellen gleichzeitig an. Oft kämpfen die Soldaten um einzelne kleine Dörfer oder Anwesen. Die Front bewegt sich manchmal nur wenige hundert Meter. Die Ukraine hält dagegen, versucht Lücken zu finden, schlägt mit Drohnen und Artillerie zurück. Besonders umkämpft ist die Region Donetsk mit den stark befestigten Städten wie Slowjansk, Kramatorsk und Kostjantinivka. Auf russischer Seite kämpfen insgesamt etwa 600 bis 700.000 Soldaten in der Ukraine. Viele von ihnen wurden mobilisiert, andere haben sich wegen hoher Prämien verpflichtet, angeblich bis zu 50.000 Euro. Dazu kommen Gefangene und ausländische Kämpfer, etwa aus Nepal, Nordkorea oder aus Afrika. Und wer einmal drin ist, kommt kaum wieder raus. Die Ukraine hat ungefähr 400 bis 500.000 Soldaten im Einsatz. Viele davon Reservisten, die seit Beginn des Krieges eingezogen wurden. Beide Seiten kämpfen mit Nachwuchsproblemen, weil der Krieg so lange dauert und die Verluste hoch sind. Das britische Verteidigungsministerium geht davon aus, dass allein auf russischer Seite über 1 Million Soldaten getötet oder verwundet wurden. Militärexperten sagen inzwischen, den Krieg gewinnt, wer einfach länger durchhält. Du hast einen Film gedreht für den ARD Weltspiegel, den gibt's auch bei uns im YouTube-Channel des Weltspiegel. Da sehe ich auf diesen Bildern auch, dass du eine schusssichere Weste oder zumindest eine Splitterschutzweste trägst. Also die ganze Reise ist auch nicht ungefährlich gewesen für dich.
Genau, das sind gefährliche Reisen und das allergrößte Thema, das uns da beschäftigt hat, Das sind die Drohnen. Drohnen sind das, wovor alle da Angst haben. Und das ist auch das, wovor ich mich am meisten gefürchtet habe, weil die Drohnen weit im Hinterland auch treffen, nicht nur unmittelbar an der Front, sondern auch weiter dahinter. Und die machen keinen Unterschied. Die zielen auf Soldaten, die zielen genauso auf Zivilisten. Und ich bin ja Zivilist, wenn ich da bin als Reporter. Und deswegen haben wir versucht, Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Die Splitterschutzweste ist das eine, das Offensichtlichste. Und das andere war zum Beispiel auch ein Drohnendetektor, den wir dabei hatten, oder einen Kollegen, der sich nur um die Sicherheit gekümmert hat, um irgendwie zu versuchen, das Risiko irgendwie zu minimieren. Aber niemand kann natürlich garantieren, dass wir nicht auch angegriffen werden. Gerade auch als Pressevertreter sind wir ein Ziel, dass die Russen immer wieder angegriffen haben. Deswegen, ja, es ist eine gefährliche Reise gewesen.
Wenn man deinen Film verfolgt, du aus dem Fenster schaust, da sieht man dann über die Straße gespannt auch diese Netze, die auch vor Drohnen schützen sollen.
Genau, das ist ein Hilfsmittel eigentlich, ja, so ein improvisiertes Hilfsmittel, das die ukrainische Armee und die ukrainische Militärführung da jetzt auf den Straßen aufbaut und ganz lange Landstraßen eben in Netze einhüllt. Und das sind meistens alte, ausrangierte Fischernetze, also ganz einfache, untechnische Hilfsmittel, die nur einen einzigen Zweck haben, und zwar die Drohnen auf den letzten Metern aufhalten sollen, bevor sie in die Autos und in die Tanklaster und in die Nachschub-LKWs stürzen. Es ist irgendwie schon unheimlich, wenn man kilometerlang durch diese Drohnennetze durchfährt, weil jeder weiß ja, warum die gebaut worden sind, weil hier eine tödliche Gefahr aus dem Himmel kommen kann. Auf der anderen Seite ist es auch ein relativ günstiges und einfach aufzubauendes Hilfsmittel, also Schutzmittel. Und zeigt aber auch so ein bisschen, wie verzweifelt da die Lage ist, wenn man schon Fischernetze über die Straßen spannen muss.
Und es leben da ja auch noch Menschen. Du hast jemanden getroffen, der Reifen repariert.
Ja, das ist ein Mann gewesen, den wir per Zufall getroffen haben, weil da ein großes Schild an der Straße stand, Reifenmontage. Und wir haben angehalten, mit ihm gesprochen.
Da hören wir mal rein.
Lässt sich das alles in Worte fassen? Du hast dein ganzes Leben lang gearbeitet, nur um all das einfach hinter dir zu lassen? Man ist nicht mehr 25, um noch einmal ganz von vorne anzufangen.
Ein kerniger Typ, Mitte 50 ungefähr, würde ich schätzen, der dort schon seit langem in einer Reifenwerkstatt arbeitet und der gesagt hat, na klar, also er hat jetzt viel mehr Kunden, aber das sind eben meistens Militärlaster, die auf diesen richtig schlechten Landstraßen mit riesigen Schlaglöchern kaputt gehen. Auch eine Folge des Krieges.
Früher war die Straße ein bisschen besser, aber jetzt fließt der ganze Nachschub darüber. Vergangenes Jahr wurde die Straße repariert, im September. Hat natürlich nicht lange gehalten.
Bis nach Kramatorsk gefahren. Gib uns mal einen Eindruck davon, wie es da aussieht und wo liegt diese Stadt genau?
Diese Stadt liegt in der Region Donetsk, aber in dem kleinen Teil, der noch von der ukrainischen Armee kontrolliert wird. Der größte Teil ist ja mittlerweile russisch besetzt. Und Kramatorsk ist mal eine Großstadt gewesen mit mehreren 10.000 Einwohnern. Mittlerweile sind es deutlich weniger geworden, aber niemand kann so richtig sagen, wie viele Zivilisten da jetzt überhaupt noch wohnen. Im Vergleich zu vergangenem Jahr, als ich das letzte Mal dort war, habe ich viel, viel weniger Männer und Frauen, Zivilistinnen und Zivilisten auf der Straße gesehen. Dafür aber mehr Militärs, also Militärautos, Waffen, die transportiert werden. Die sind quasi da in das Zentrum des ukrainischen Festungsgürtels gefahren, so wird das immer genannt. Zentrum für die ukrainischen Verteidiger dort. Und der Weg dorthin, der führt über sehr kleine, sehr schlechte Landstraßen, die als Versorgungsstraßen herhalten müssen, aber früher kaum mehr gewesen sind als so eine zweispurige Landstraße für ein paar PKWs und ein paar Traktoren. Aber mittlerweile sind das wirklich die Nachschubarterien, um die Front da überhaupt noch aufrechterhalten zu können. Und es ist keine zerstörte Stadt in dem Sinne, dass jedes Gebäude, jedes einzelne Gebäude unbewohnbar ist. Aber es ist eine Stadt, die ganz klar Frontstadt ist. Eine Stadt, in der Krieg das beherrschende Thema ist und in der alle auch Angst haben vor den Drohnen, die dort regelmäßig fast täglich niedergehen.
Das hast du auch erlebt, wirst du uns sicherlich gleich von erzählen. Du hast dann dort bei einer Ausbildungseinheit drehen dürfen, ne?
Genau, das war eine Ausbildungseinheit einer Infanterieeinheit und Infanteristen sind eben Fußsoldaten. Das sind die, die eigentlich die Drecksarbeit machen und die Arbeit, die eigentlich auch wirklich keiner so richtig machen will, Militär, weil sie besonders gefährdet sind. Die müssen besonders nah auch ran an die russischen Truppen. Und das sind Einheiten, denen besonders viele Männer fehlen, weil die Verluste hoch sind und da auch viele, viele abhauen. Und Kramatorsk ist eben auch ein Zentrum der ukrainischen Armee geworden und wir sind dann im Vorort zu einem, ja, zu einer Art provisorischem Ausbildungszentrum hingefahren, was sich kaum mehr herausgestellt hat als ein verlassenes Dorf mit einer weiten Fläche, wo geübt werden konnte, wo Soldaten üben und schießen konnten. Und da gab es dann einen Ausbilder, Ihor, mit Mitte 20 ungefähr, mit voll ausgestattetem Equipment, mit viel Erfahrung, der da ältere Männer trainiert hat, die frisch rekrutiert worden sind. Also das sind keine Freiwilligen gewesen, sondern vielleicht auch so 50, Mitte 50-jährige Männer, die frisch eingezogen worden sind, die nicht freiwillig da gewesen sind. Und denen sollte da im Schnellverfahren beigebracht werden, wie kämpfe ich eigentlich, was muss ich beachten, um da die Tage an der Front überleben zu können und was wird von mir hier erwartet. Und im Laufe dieses Trainings hat Ior, der Ausbilder, dann plötzlich was gerufen, er hat geschrien, in Deckung. Und die Soldaten sind dann in nahegelegene Büsche verschwunden. Und der Grund dafür war einfach nur ein Sirren am Himmel, das aufgetaucht ist, eine Drohne. Und plötzlich war die Stimmung ganz anders, es war kein Training mehr, das war plötzlich Krieg. Es war Realität, weil da eine Drohne aufgetaucht ist und selbst wenn in diesem Moment nicht jeder wusste, ist das jetzt eine russische Drohne oder eine ukrainische Drohne, war da zu spüren, hier kann es um Leben und Tod gehen. Also wenn das ein Drohnenangriff ist, dann ist hier jeder in Gefahr. Das haben die Soldaten da, ja, das haben die Soldaten und wir auch da am eigenen Leib zu spüren bekommen. Und das ist die Realität da. Also das ist das, was die Soldaten tagtäglich erleben, was sie täglich durchmachen müssen. Und alleine dieses Sirren, also es war noch keine Explosion, es war kein Einschlag, die Drohne war kaum in Sichtweite, es ist nur das Sirren, das da Angst und Panik verbreitet. Und das gilt für alle in Kramatorsk.
Welchen Eindruck hattest du eigentlich von diesen Männern, die da zwangsverpflichtet wurden? Und was genau trainieren die da eigentlich als angehende Infanteriesoldaten?
Ich hatte einen sehr gemischten Eindruck von diesen Männern. Auf der einen Seite schien mir der Ausbilder zum Beispiel motiviert, erfahren, routiniert, auch sehr klar in seinen Ansagen, selbstbewusst. Bei den Männern, die er ausbilden sollte, hatte ich einen anderen Eindruck, weil einige zum Teil auch ganz offensichtliche körperliche Gebrechen hatten. Also da war einer, der konnte bestimmte Übungen kaum ausführen, wo man sich hinknien musste, weil eines seiner Knie kaputt war. Die haben geübt, wie schieße ich im Liegen, wie wechsle ich vom Liegen ins Hocken, vom Hocken ins Stehen. Da wurden Magazine gewechselt, aber trotzdem auch immer noch Gewehre falsch gehalten, falsche Hand vorne, also Handgriffe, die eigentlich sitzen sollten. Und unterm Strich, das sind Anfänger gewesen. Das sind Anfänger, die in wenigen Tagen oder in wenigen Wochen schon in die Schützengräben müssen und dann da an den vordersten Linien der russischen Armee gegenüberstellen.
Tobias, was würdest du sagen? Was sagt das eigentlich über die ukrainische Armee aus?
Dass sie löchrig ist, dass da Soldaten fehlen und dass die Reihen da gelichtet sind, weil eben auch viele ukrainische Soldaten da im Abwehrkampf getötet werden, verwundet werden und auch weil sie flüchten. Die Ukraine braucht Nachschub, nicht nur Waffen und Munition, sondern eben auch Männer, weil obwohl der Krieg sehr technisch geworden ist und Drohnen das Schlachtfeld natürlich beherrschen, braucht es immer noch Männer, die diese Geräte bedienen, Männer, die die Schützengräben besetzen, die die Verteidigungsstellungen besetzen. Und da fehlt es an allen Ecken und Enden. Und es zeigt auch, dass die Ukraine dieses Problem, wer muss eigentlich kämpfen, dieses Mobilisierungsproblem immer noch nicht so gelöst hat, dass es hinhaut. Es sind ältere Männer gewesen, die da rekrutiert worden sind. Das sind keine motivierten jungen Freiwilligen gewesen.
Ihr seid dann in einen Unterstand der Armee?
Genau, wir sind dann weitergefahren ins Stadtzentrum. Ins Stadtzentrum auch, weil da eben viele Gebäude sind, die potenziell auch Schutz bieten können, anders als jetzt in dem Vorort. Das war eher dörflich. Und da sind wir dann zu einer Art Unterschlupf dieser Einheit gefahren und waren ziemlich überrascht erstmal, weil es ganz anders war, als ich erwartet hatte. Diese Einheit hatte nämlich ein Fotostudio aufgebaut, was für mich surreal war, in dieser Stadt, über der Drohnen schwirren, in der Krieg so nah ist, in der die russische Armee da ist, ein Fotostudio aufzubauen. Das hatte ich nicht erwartet, aber die Soldaten dort haben ein Werbevideo gedreht, und zwar um Deserteure anzusprechen, die die ukrainische Armee verlassen haben. Und sie wollten diese Deserteure motivieren, sich wieder zu melden und sich ihrer Einheit anzuschließen, um die eigenen Reihen zu schließen.
Was haben die denn gesagt in diesem Video?
Die haben ein Werbevideo gedreht, und zwar um Deserteure und andere, die die Truppe verlassen haben, zu motivieren, zurückzukommen. Und dazu muss man wissen, dass es für diese Einheit natürlich auch ein Interesse daran gibt, die eigenen Reihen aufzufüllen mit Soldaten, die zum Beispiel schon Kampferfahrung haben. Auf der anderen Seite kann es auch attraktiv sein, für Deserteure zurückzukommen in Einheiten, wo es verständnisvoller wirkt, wo es rücksichtsvoller wirkt. Und gleichzeitig, wenn man zurückkommt, dann hat man eine bessere Chance, eine Strafe zu entgehen. Also es könnte für beide auch eine Win-Win-Situation sein. Und trotzdem hat mich dieses Setting eines Fotostudios mitten in Kamatorsk, mitten im Donbass schon ziemlich überrascht.
Tobias, lass mal über die Gründe sprechen. Warum desertieren Soldaten? Die wollen ihr Leben retten, selbstverständlich. Aber was sind sozusagen die unmittelbaren Gründe, die sie dazu bewegen, ihre Kameraden, ihre Einheit zu verlassen?
Burnout zum Beispiel. Einfach dieses Gefühl, ich kann nicht mehr, nach manchmal Jahren in ihren Stellungen und in ihren Positionen ohne Urlaub, ohne richtige Rotation. Es gibt kaum Ablösungen, es gibt kaum Leute, die nachrücken. Und dann gibt es noch ein ganz gewichtiges Problem, und das ist immer wieder zu hören, das sind Beschwerden über rücksichtslose Kommandeure. Also das haben mir mehrere Soldaten berichtet, es ist auch immer wieder davon zu lesen, dass auch ukrainische Kommandeure Soldaten als Kanonenfutter verheizen, auf Himmelfahrtskommandos schicken und immer noch nicht richtig verstanden haben, wie der technische Drohnenkrieg heute funktioniert. Also immer noch Soldaten in Angriffswellen vorschicken zu Positionen, die kaum noch zu halten sind. Und das verstehen die Soldaten, die diese Befehle ausführen sollen, natürlich auch und denken sich, warum sollte ich das eigentlich machen? Warum sollte ich bei sowas mitmachen, wo die Chance so gering ist, dass ich mein Leben behalte? Ist es nicht zwangsläufig so, dass alle Deserteure oder alle, die sich von der Armee verabschieden, keine Lust haben mehr zu kämpfen oder russlandfreundlich sind? Sondern es sind oft diese individuellen, psychischen, emotionalen Gründe, die Position an der Front betreffen.
Du hast ja dann auch einen Deserteur getroffen, ne? Wie habt ihr euch überhaupt gefunden? Ich kann mir vorstellen, für den war das ja durchaus heikel.
Ja, das war ein Risiko für ihn und hat auch lange Vorrecherchen, Vorgespräche erfordert. Er wird von einer Anwältin vertreten und über diese Anwältin habe ich dann am Ende auch Kontakt zu ihm bekommen und wir haben vorher länger gesprochen, zuerst am Telefon. Da hat er mir schon seine Geschichte erzählt, wir haben Vertrauen aufgebaut und er hat sich dann am Ende bereit erklärt, mir ein Interview zu geben, unter der Vorbedingung, dass sein Name und sein Gesicht nicht genannt werden. Das war für ihn wichtig, weil er eben Deserteur ist und Deserteure können bestraft werden mit mehreren Jahren Haft in der Ukraine. Seine Motivation, mir überhaupt ein Interview zu geben, war aber eine ganz andere. Und zwar wollte er zeigen, dass es nicht alle sind, die abhauen, weil sie Angst haben oder weil sie, wie er sagt, Feiglinge sind, sondern er wollte eben auch loswerden, dass es ein Problem mit der Militärführung gibt. Also dass seine Kommandeure rücksichtslos, unfähig, zu jung, zu unerfahren gewesen sind und dass sich da dringend was ändern muss.
Seine Geschichte ist die von vielen Soldaten an der Front. Der Mann, dessen Namen wir nicht nennen können, gehört einer Infanterieeinheit an. Infanterie, das sind Soldaten, die Drecksarbeit machen. Im Schützengraben, sich hinter Bäumen verstecken, im Gebüsch und dann vorstürmen. Sie kämpfen Mann gegen Mann. Ein äußerst brutaler Kampf, bei dem man seinem Gegner manchmal nur ein paar Meter entfernt gegenübersteht und schießt. Mehrere Jahre lang ist der Soldat, von dem wir sprechen, im Einsatz. Er wird mehrmals im Kampf verwundet, er hat Narben am Körper. Irgendwann kann er nicht mehr.
Der unbewusste Grund war dieser totale Burnout. Denn es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der das so lange aushalten kann. Entweder kommt der Burnout oder man wird getötet.
Nicht alles lässt sich so einfach überprüfen. Aber seine Geschichte, die Videos, die er zeigt, alles plausibel. Sein größter Vorwurf, die eigenen Kommandeure hätten versagt.
Das waren einfach nur junge, unqualifizierte, unerfahrene Feiglinge. Ein Albtraum. Mission um Mission. Wenn man eine bestimmte Anzahl von Leuten losschickt und 70-80% von ihnen nicht zurückkommen, dann ist das nichts, was ich noch mitmachen werde.
Viele seiner Kameraden hätten angefangen zu trinken. Sie hätten sich geweigert, überhaupt noch in Einsätze zu gehen. Und so hat auch er sich eines Tages entschieden, einfach zu verschwinden. In einen Schützengraben ganz vorne in der ersten Reihe will er auf keinen Fall mehr zurück. Wenn er wieder zur Armee muss, dann in eine Drohneneinheit. Denn das sei sicherer. Tobias, du hast ihn ja dann nach einem Vorgespräch auch persönlich getroffen. Welchen Eindruck hat er auf dich gemacht? Was ist das für ein junger Mann?
Das ist ein Mann, der, das war mein Eindruck, traumatisiert ist von dem, was er erlebt hat. Der sehr klar in dem gewesen ist, weswegen er gehen wollte und auch sehr klar in seiner Analyse zum Beispiel zu den Kommandeuren gewesen ist, aber der auch von einem Burnout gesprochen hat, den er selbst hatte. Er hat gesagt, das waren seine Worte, es gibt keinen Menschen auf der Erde, der das so lange durchhalten kann. Also er meint, diese ständigen Explosionen um einen herum, diese ständige Gefahr, diese ständigen Angstzustände. Und ich hatte den klaren Eindruck, dass ihn das mitgenommen hat, dass er damit zu kämpfen hat und auch damit zu kämpfen hat, dass er jetzt als Deserteur, als Feigling wahrgenommen wird nach all den Jahren, die er da mir gedient hat und all diese Risiken, die er hat auf sich nehmen müssen. Ich hatte den Eindruck, das hat auch an ihm geknabbert.
Und er muss sich ja auch verstecken, ne? Wie lebt er denn im Moment?
Er lebt mittlerweile in einem Vorort, in einer Kleinstadt in der Nähe von Kiew, der ukrainischen Hauptstadt. Da ist er nicht geboren, weil er ursprünglich von der Halbinsel Krim stammt, die inzwischen russisch besetzt ist. Aber er konnte sich rechtzeitig vor dem Vorrücken der russischen Armee nach Kiew flüchten. Und jetzt lebt er unauffällig, wie er sagt, vor den Toren von Kiew. Sein Fall ist der Militärpolizei bekannt, sagt er, weswegen er wahrscheinlich nicht unmittelbar verhaftet werden würde, wenn er entdeckt würde. Aber es ist eben eine große Chance, dass wenn er zum Beispiel auf der Straße angesprochen werden würde von der Militärpolizei, die ja auch eben genau solche Deserteure suchen, dass er dann in irgendeine x-beliebige Einheit gesteckt werden würde. Und das sind eben oft auch Sturmabteilungen, besonders gefährliche Einheiten mit besonders gefährlichen Einsätzen und nicht in einer Drohneneinheit, die er sich aussuchen würde.
Wenn ein Kamerad von der Front flieht, das macht ja auch was mit denen, die da bleiben an der Front. Wie gehen die damit um?
Für die ist das Verrat. Ich habe mit Soldaten auch in der Nähe von Kramatorsk gesprochen. Da sagte mir einer zum Beispiel, das macht man nicht. Man hat eine Verantwortung gegenüber seiner Einheit, man hat eine Verantwortung gegenüber seinen Kameraden und das würdeloses Verhalten. Und ich kann mir das auch ganz gut vorstellen, weil die Soldaten befinden sich ja da oft Monate und Jahre zusammen in einer Einheit und die Einheit wird auch ein Stück weit zu einer Familie, das haben ja schon oft Soldaten beschrieben. Und wenn dann einer plötzlich geht, ist das ein riesiger Vertrauensbruch auch. Und ein Militärpsychologe hat mir das auch so erklärt, dass die Gründe zwar oft nachvollziehbar sind und auch die Soldaten verstehen die Gründe, weswegen jemand geht, die lernen sich auch kennen, die kennen die Probleme der anderen. Das sind ja auch manchmal Eheprobleme, finanzielle Probleme, psychische, emotionale Probleme. Trotzdem bleibt eben dann die Lücke und es bleibt die größere Last auf den Schultern von wenigen, die verblieben sind. Die Soldaten, die dann ausharren, müssen eben noch größere Risiken auf sich nehmen, sind noch gefährdeter. Dementsprechend wenig Verständnis ist dann dafür, wenn jemand geht.
Es heißt ja, dass ungefähr 200.000 Soldaten abgehauen sind. Was bedeutet das für die ukrainische Kriegsführung? Die fehlen ja im Grunde an der Front.
Genau, die fehlen und diese Zahl 200.000, das ist eine Zahl, die hat der neue ukrainische Verteidigungsminister im Januar genannt und damit diesem unausgesprochenen, offenen Geheimnis endlich mal auch einen Namen und eine Hausnummer gegeben. Es gibt in der Ukraine zwei unterschiedliche Rechtslagen. Also die einen sind Deserteure, die anderen sind die sich unerlaubt von der Truppe entfernt haben. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Und meistens kommt es da auf die Absicht an, will jemand endgültig abhauen oder nimmt jemand sich nur eine eigenmächtige Pause. Aber für die Armee unterm Strich sind es Leute, die nicht mehr zur Verfügung stehen, die nicht mehr kämpfen oder die nicht mehr unterstützen können. Und das ist ein Problem, weil mal zum Vergleich, es sind ungefähr 900.000 bis 1 Million Männer und Frauen in den ukrainischen Streitkräften. Und wenn 200.000 sich unerlaubt entfernt haben, ist das fast ein Fünftel. Und das sind Leute, für die erstmal auch Nachschub gebraucht wird. Also man muss die Leute irgendwie ersetzen, man muss neue Leute ranschaffen, die diese Plätze einnehmen. Und genau das ist auch ein Kernproblem von der ukrainischen Armee, die eben nicht mehr genügend Leute und vor allem auch nicht genügend qualifizierte und erfahrene Leute finden, die noch in den eigenen Reihen kämpfen können.
Du hast gerade vom Verteidigungsminister gesprochen. Wie reagieren ukrainische Politiker auf diese doch hohe Zahl?
Ja, das haben wir den Verteidigungsminister auch gefragt. Und mir schien es, dass da bislang noch kein richtiges Konzept vorliegt. Er hat gesagt, da wird gerade ein umfassender Plan ausgearbeitet. Und dieser Plan würde beinhalten, dass mehr Ausländer auch in der Ukraine kämpfen können und auch militärische Aufgaben übernehmen können. Das schien für mich ein bisschen vorgeschoben, ehrlich gesagt, weil Es ist aus meiner Sicht fast unmöglich, so viele Ausländer zu finden, die für die Ukraine jetzt noch kämpfen wollen. Und wenn ja, wird das Unsummen kosten, weil das sind wir dann im Endeffekt Söldner, die angeworben werden müssen. Also das kann nicht der Schlüssel zur Lösung dieses Deserteure-Problems sein. Da wird es sicherlich auch um Dinge gehen müssen wie psychologische Betreuung, Präventivmaßnahmen. Auch der Wechsel zwischen einzelnen Brigaden muss leichter werden. Es sind bürokratische Dinge, die die ukrainische Armee anpacken muss. Und worüber gar nicht geredet worden ist, ist eben ein Problem bei der Militärführung. Wir haben ja eben schon darüber geredet, Kommandeure, die rücksichtslos oder unerfahren sind und auch ein Grund dafür sind, weswegen viele Leute desertieren oder sich unerlaubt von der Truppe entfernen. Und dass das richtig angepackt wird, das habe ich so bisher noch nicht wahrgenommen.
Wenn so viele Soldaten an der Front fehlen, müssen jüngere Ukrainer damit rechnen, vielleicht jetzt an die Front geholt zu werden? Bisher gibt es ja so eine Grenze bei Mitte 20, glaube ich, ne?
Genau, es gibt eine Grenze. Ab Mitte 20 können junge Männer zwangsverpflichtet werden und müssen dann ihren Wehrdienst leisten, wenn sie eingezogen werden. Dieses Alter ist zuletzt sogar gesenkt worden. Also es sind tendenziell jüngere Männer, die verpflichtet werden. Aber die Gefahr, dass jetzt noch deutlich jüngere Männer in die Armee geholt werden, ist wahrscheinlich eher gering. Jetzt in der letzten Zeit wurde sogar ein Gesetz gelockert und 18- bis 22- oder 23-jährige Männer können die Ukraine sogar verlassen. Das war vorher nicht möglich. Und die Rufe danach, dass jüngere Männer mobilisiert werden sollen, die sind eigentlich eher im Ausland zu hören. Sowohl in den USA, aber auch in Deutschland gibt es diese Forderung immer wieder. Und die Ukraine begründet das aber damit, dass ohnehin schon so viele Menschen ausgewandert sind, geflüchtet sind. Und es muss auch Leute geben, die für die kommenden Generationen nachwachsen. Es muss Leute geben, die die Steuern zahlen, die die Wirtschaft am Laufen halten. Und dann nur die, oder vor allen Dingen die ganz jungen Männer zu verpflichten, so die Ukraine, wär nicht hilfreich.
Lass uns mal in die nächsten Wochen, in die nächsten Monate gucken. Der Winter ist vorüber. Frühjahr werden die Kämpfe an der Front jetzt wieder aufflammen mit vielleicht noch größeren Verlusten auf beiden Seiten?
Das ist ziemlich wahrscheinlich. Als wir in Kramatorsk und im Donbass waren, haben uns Soldaten auch schon berichtet, dass sie Anzeichen einer Frühjahrsoffensive sehen. Der russischen Armee, sobald der Boden getrocknet ist. Als ich da war, war es tatsächlich sehr matschig und sehr schlammig. Das heißt auch immer, dass jeder Versuch des Vorrückens, egal ob zu Fuß oder auf dem Motorrad oder im Auto oder im Panzer, stecken bleiben kann. Also das ist schwieriger. Aber sobald es trocknet, sobald der Boden härter wird, sind auch Angriffe wieder leichter. Und egal, welche Seite Angriffe versucht, das bedeutet immer, dass auf beiden Seiten auch mehr gestorben wird. Und die Ukrainer versuchen vor allen Dingen mit Drohnen so eine Art Killzone zu schaffen, also so einen breiten Streifen entlang der Front, in dem alles abgeschossen wird, was sich bewegt, um eben die russischen Truppen am Vormarsch zu hindern. Aber davon werden die sich vermutlich nicht abhalten lassen, schon wie im vergangenen Jahr versuchen, mit kleinen Stoßtrupps vorzurücken, manchmal mit größeren Offensiven. Aber wie gesagt, jeder Vorstoß heißt auch, auf beiden Seiten wird mehr gestorben.
Enorm mutiger Trip, finde ich, den du da gemacht hast an die Front. Danke, dass du das auf dich genommen hast und uns heute davon erzählt hast.
Ich danke euch.
Das war's schon fast von uns, aber einen Podcast-Tipp habe ich noch für euch, den hier nämlich.
1. August 2024. In vielen Ländern der Welt gehen Gefängnistüren auf. Für den größten Gefangenenaustausch zwischen Ost und West seit Ende des Kalten Kriegs.
Das waren alles Personen, die in den Gefängnissen Russlands schmorten.
Doch dieser Deal hat einen Preis. Und er ändert auch das Leben von drei Deutschrussen komplett. Sie erzählen, wie sie in Russland verhaftet, verhört und eingesperrt wurden. Oft ohne zu wissen, warum.
Ich hatte Zittern, wenn die Tür aufging, dann was machen sie mit mir? Ich wusste ganz genau, dass sie alles machen.
Was passiert, wenn Menschen zwischen die Fronten internationaler Machtpolitik geraten? Und wer entscheidet, wer freikommt und wer zurückbleibt?
Deswegen gab es natürlich diese Frage, wen packen wir alles auf die Liste?
Damit 16 Menschen die Freiheit bekommen, lässt Deutschland einen Mörder frei, der kurz darauf Putins Hand schüttelt.
Der deutsche Staat hat sich erpressen lassen.
Hat die Bundesregierung einen Fehler gemacht? Und was sagt uns dieser Deal über Putin heute? Schattendeals, Putins Geiseln. Die neue Podcast-Staffel von 11KM Stories. Jetzt in ARD Sounds und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt.
Ja, Schattendeals ab sofort in ARD Sounds. Und da gibt's auch uns, den Weltspiegel-Podcast. Lasst mal von euch hören mit einem Like oder folgt uns oder kommentiert. Wir freuen uns drüber hier im Team. Caroline Mennerich, Dennis Filimonow, Philipp Weber und ich. Macht's gut, Philipp Abresch.